Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikro ist Frauke Haß. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Thomas Worschech, dem Leiter des Filmarchivs, über die Entwicklung des frühen Kinos bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 1914. Thomas, die Kinos machen derzeit Corona-bedingt eine sehr schwere Zeit durch, weil sie wegen der Abstandsregeln kaum wirtschaftlich betrieben werden können. Seit der Erfindung des Kinos hat die Branche immer wieder harte Zeiten und einige Krisen durchgemacht und bisher glücklicherweise immer überlebt. Doch wie war das eigentlich ganz am Anfang? Wie hat sich das Kino Ende des 19. Jahrhunderts zunächst entwickelt?
Das Kino, wie wir es kennen, entstand landläufig mit der ersten Vorführung der Brüder Lumière am 28. Dezember 1895. Aber das Kino ist nicht vom Himmel gefallen, es ist nicht über Nacht gekommen, sondern es gab eine Vorgeschichte. Es gibt eine Vorgeschichte des Films, die auch zugleich die Geschichte des Kinos ist. In der Vorgeschichte geht es um Städten und die in ihnen gezeigten Effekte und Sensationen, die einem staunenden Publikum gezeigt wurden. Es geht also auch um die Magie des Dunklen. Die Vorgeschichte des Films ist die Rezeptionsgeschichte der ersten optischen Massenmedien. Medien wie, und ich werde sie später erklären, die Kamera Obscura, das Diorama, der Guckkasten oder auch die Lateinamerika. Die Vorführungen und Panoramen fanden in Räumen statt, die einem Kinosaal sehr ähnlich waren. Sie trennten den Blick des Betrachters von der ihn umgebenden Realität ab und lenkten den Blick auf die gezeigten Abbildungen. Später kam noch hinzu etwa Stereoskop, Kaiserpanorama von Fuhrmann oder auch der Anschütze Schnellseher oder auch das Kinetoskop von Thomas Alva Edison. In Frankfurt beginnt die Vorgeschichte spätestens mit dem ersten Panorama, das 1810 eröffnet wurde. Ein Panorama ist ein Rundgemälde, es ist ein 360 Grad großes Gemälde, das in einem Haus steht. In der Regel ist die Höhe dieses 360 Grad Panoramas ca. 10 bis 12 Meter. Es funktioniert so, dass man das Panoramagebäude betritt und dass man durch einen dunklen Gang in die Mitte des Panoramas läuft, dann in der Mitte des Panoramas steht, das Auge nur das Panorama erfassen kann, auch noch den Himmel, der in der Regel auch ausgeschmückt ist, und dass die Illusion entsteht, dass man in dieser gemalten Realität steht. Ein solches Panorama, das erste Frankfurter Panorama, wurde bereits 1810 eröffnet. Es stand so eine hölzerne Bude, die auf dem Palmenhof in Frankfurt errichtet wurde. Und das erste Panorama, das dort zu sehen war, wurde entworfen von Johann Friedrich Morgenstern und zeigt einen Rundblick von der damaligen Katharinenkirche. Das wirklich Spannende ist, dass ein erster Entwurf von Morgenstern überlebt hat. Der ist heute noch im Historischen Museum in der Sammlung zu sehen. Das zweite Panorama in Frankfurt war sehr opulent, es war luxuriös gestaltet, wurde 1880 eröffnet in der Nähe des Frankfurter Palmengartens. 1981 berichtet eine Leipziger Zeitschrift für bildende Kunst über das Frankfurter Panorama. Ich zitiere: Seit etwa einem Jahr erhebt sich in der Nähe des Frankfurter Palmengartens ein mächtiger Rundbau, welcher die geschmackvolle Hülle eines Panoramas darstellt. Frankfurt, das immer mehr durch prächtige und großartige Einrichtungen den Charakter einer Großstadt annimmt, ohne glücklicherweise die Annehmlichkeiten einer behaglichen Beschränktheit der Ausdehnung zu verlieren, konnte selbstverständlich dieses großstädtischen Reizes nicht länger entbehren, welcher denn auch unablässig Scharen von Besuchern herbeizieht. Und nicht mit Unrecht, wie der Kommentator in Leipzig schreibt. 17 Jahre später wurde dann das Panorama abgerissen und es folgte 1891 ein weiteres Panorama, das im Rahmen der elektrotechnischen Ausstellung, die 1891 in Frankfurt stattfand, gezeigt wurde. Dieses Panorama stand nur wenige Monate, eben während der elektrotechnischen Ausstellung, die zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof, dem umgebauten Gelände zwischen Frankfurter Hauptbahnhof und dem Bahnhofsviertel stattfand. Das vierte Panorama eröffnete, das sogenannte neue Panorama, eröffnete 1893 an der Stelle, an der dann später das Schumann-Theater gebaut wurde, direkt neben dem Bahnhof. Das neue Panorama bestand nur 12 Jahre und man merkt daran, dass das Kino als neues visuelles Kommunikationsmittel diese Kunstform verdrängt hat.
wie so ein Panorama aussieht und funktioniert, beziehungsweise wie es damals ausgesehen hat, kann man ja auch bei uns in der Dauerausstellung an einem schönen kleinen Modell sehr gut nachvollziehen. Gab es denn damals auch noch ähnliche andere optische Spielereien und Apparate?
Eine wirkliche Besonderheit in Frankfurt ist ein Gebäude, in dem ein großes Diorama zu sehen war. Unter Dioramen versteht man sogenannte Verwandlungsbilder. Je nachdem, ob das Licht von vorne auf ein Bild fällt oder Licht durch das Bild scheint, kann man Tag- und Nachtsituationen darstellen. Das Bild verändert sich eben dadurch, wie das Licht auf oder durch das Bild fällt. Es gab in Frankfurt ein Gebäude, das 1856-57 eröffnete, das eine Art begehbares Diorama war. Man konnte das Gebäude betreten, man hat sich gesetzt und sah dann auf ein großes, transparentes Bild, das entweder von vorne beleuchtet wurde oder mit einer weiteren Lichtquelle von hinten beleuchtet wurde. Zu der Zeit, als in Frankfurt das Diorama-Gebäude eröffnet wurde, fand auch eine Laterna Magica-Projektion statt, eine große Laterna Magica-Projektion in dem Haus, in einem Veranstaltungsraum auf der Zeile Nummer 49. Unter Laterna Magica ist zu verstehen, dass eine Lichtquelle ein bemaltes Glasbild oder ein bedrucktes Glasbild durchleuchtet und auf eine Leinwand projiziert. Ähnlich wie das auch ein Diaprojektor, wie ein Diaprojektor Standbilder projiziert hat. Eine solche Vorstellung war im September 1856 zu sehen und eine Frankfurter Tageszeitung, das Intelligenzblatt, berichtet, astronomische Darstellungen in 33 Bildern, wovon der größte Teil beweglich ist. Als die Bewegung der Planeten um die Sonne, die Fortpflanzung des Lichts, Achsendrehung der Erde und weitere astronomische Begebenheiten.
Jetzt hast du bisher von Beispielen erzählt, die relativ statisch, mit statischen Mitteln Bildergeschichten erzählt haben. Ende des 19. Jahrhunderts hat sich da ja eine ganze Menge mehr in Richtung bewegtes Bild getan, oder?
Ja, das ist richtig. Etwa hat Ottmar Anschütz seinen Schnellseher vorgestellt. Wir sprechen hier noch nicht von Film. Es sind einzelne Aufnahmen, die er mit einem stroboskopischen Licht hintereinander durchleuchtet hat. Und eine Person konnte dann diese knapp 20 Aufnahmen hintereinander sehen. Ottmar Anschütz hat seinen elektrischen Schnellseher bereits 1887 entwickelt, hat ihn aber in Frankfurt mit einer Besonderheit zur elektrotechnischen Ausstellung 1891 vorgestellt. Und zwar ein Gerät, das mit Münzeinwurf funktioniert hat, um es in Gaststätten, Vergnügungsorten aufzustellen, konnte man Geld einwerfen, das Gerät ist gestartet und eine Person konnte eben die Aufnahmen, die einzelnen Aufnahmen sehen. Daneben gab es weitere Vergnügungen, die mit Bewegung zu tun hatten. Etwa gab es die sogenannten Kinetoskop-Palure, Orte, in denen man das Kinetoskop von Thomas Alva Edison sehen konnte. Ein Kinetoskop ist ein Gerät, in dem ein Filmstreifen läuft, wo aber nur eine Person reinschauen kann und der Filmstreifen wiederholt sich nach etwa 20, 25 Sekunden. Solche Geräte waren auch zum Beispiel in Frankfurt in Veranstaltungsräumen. Es wurden immer mehr als ein Gerät, es wurden mehrere Geräte aufgestellt und man ist dann von Gerät zu Gerät gegangen und hat sich diese kurzen Filmchen angeschaut. Daneben gab es aber auch Daumenkinos, jetzt nicht die Daumenkinos, die wir kennen, sondern große Geräte mit mehreren hundert einzelnen Abbildungen, die man durch Kurbeln sich hintereinander anschauen konnte, sogenannte Mutoskope. Auch diese Geräte waren 1894, 1895, 96 in Frankfurt zu sehen. All die Objekte, die ich jetzt genannt hatte, den Anschütz Schnellseher, da gibt es Nachbauten bei uns in der Dauerausstellung.
Und wann kam Film und Kino nach Deutschland?
Die Erfindung des Films, des Kinos, lag in dieser Zeit, wie ich sie eben beschrieben habe, in der Luft. 1894, 95, es gab den Schnellseher, es gab das Kinetoskop. 1895, am 28. Dezember, führten die Brüder Lumière in Frankreich die ersten Filme vor. Gemeinhin gilt der 28. Dezember 1895 als der Tag der ersten öffentlichen Vorstellung des Films. Nach der ersten Vorstellung waren die Brüder Lumière auf der Suche nach Möglichkeiten, ihren Apparat, den Cinematograph, zu verbreiten. Keine 4 Monate später, nach der ersten Vorführung, schlossen die Brüder Lumière mit der Deutschen Automatengesellschaft in Köln eine Vereinbarung. Die Deutsche Automatengesellschaft hat sich immer schon mit Automaten beschäftigt, ist eine Tochter der Stollwerke, des Schokoladenherstellers in Köln. Und mit dieser Vereinbarung war es möglich, dass der Cinematograf Lumière mit seinen Filmen nach Deutschland kam. Die erste Vorstellung in Deutschland fand in der Werkskantine der Firma Stollwerke am 16. April 1896 statt. Das war 14 Tage vor der Präsentation des Apparates auf der Gewerbeausstellung in Berlin. In der Folge fanden eine Vielzahl von Vorstellungen des Cinematografen in Deutschland statt. Der Cinematograf wurde präsentiert am 25. April unter den Linden in Berlin. Er wurde auf der Ausstellung für Elektrotechnik und Kunstgewerbe in Stuttgart zwischen dem 13. Juni und dem 5. Oktober gezeigt. Weitere Vorstellungen folgten. Auch beim Oktoberfest 1897 liefen Filme der Brüder Lumière.
Wann gab es denn die ersten Vorführungen in Frankfurt?
In Frankfurt fand die erste Vorstellung mit einem Gerät der Brüder Lumière am 2. Juni 1896 statt. Die erste Vorführung fand statt in einem Varieté, das damals an der Konstablerwache stand. Es war das Varieté Orpheum. Und der damalige Besitzer hat als letzte Nummer in seinem Revue-Programm, seinem Nummernprogramm, eine Vorführung mit dem Cinematografen programmiert. Damals war das Programm genehmigungspflichtig, das heißt, der Besitzer hat sein Varieté-Programm der örtlichen Polizei vorgelegt und man kann das in den Akten nachlesen, dass es auch für die Polizei ganz neu war, dass es bewegte Bilder zu sehen gab. Das Programm wurde aber schlussendlich genehmigt und der Varieté-Besitzer hat Handzettel verteilt und in den Polizeiakten hat ein solcher Handzettel überlebt und beschrieben wird es, die Vorstellung von bewegten Bildern, als die neueste Erfindung, die lebende Fotografie, die eben im Parterresaal des Frankfurter Orpheums am 2. Juni 1896 stattgefunden hat. Das Programm im Frankfurter Orpheum spielte 2 Wochen. Das bedeutet, jeden Abend war 2 Wochen lang waren die Filme von den Lumières zu sehen. Es folgten aber dann bereits im Juli, Mitte Juli, eine weitere Vorstellung von einem Kinetograf, wie die Zeitungsanzeige annonciert. Es war ebenfalls im Frankfurter Orpheum, im Parterresaal wieder, waren Filme zu sehen. Es folgte am 20.11.1896 auf der Zeile 56 ein Cinographoskop. Januar 1897 in der Alemannia war ein Gerät vermutlich von Thomas Alva Edison zu sehen, das sogenannte Edison Ideal. Das bedeutet, es haben eine Vielzahl von Filmvorführungen in der Folge nach dem April 1896 in Deutschland, aber auch in Frankfurt stattgefunden.
Welche Filme wurden damals denn überhaupt gezeigt?
Die Lumières haben ihre Operateure, die eben mit dem Cinematografen gedreht haben, in die Welt hinausgeschickt. Die Filme waren kurz, sie waren unter einer Minute, vielleicht 45, 50 Sekunden nur lang. Für ein Nummernprogramm in einem Varieté brauchte man mindestens 8 bis 10 Filme. Das bedeutet, dass ständig nachgeliefert werden, ständig produziert werden musste. Die Lumières haben erkannt, dass sie aufnehmen müssen, dass sie drehen müssen und haben Filme nicht nur mit Spielhandlung, sondern sie haben auch Sensationen gedreht. Adlige, Kaiser, Könige wurden aufgenommen. Die Operateure sind auch in fernen Länder wie Afrika oder Asien gefahren und haben dort Aufnahmen mitgebracht. Es ging schon auch darum, dass man nicht reisen konnte zu dieser Zeit, dass man sich die Ferne in seinen Ort mit den Filmen geholt hat, um dann zu sehen, wie andere leben oder auch wie Prominente leben. Und so sind auch die ersten Aufnahmen, die ersten Filmaufnahmen, die wir kennen, in Frankfurt entstanden. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Besuchte anlässlich der Friedensfeier des Friedensschluss mit Frankreich, des 25-jährigen Friedensschluss mit Frankreich am 10. Mai 1896 Frankfurt. Und das war den Brüdern Lumière es wert, einen Operateur nach Frankfurt zu schicken, der die Ankunft, und so heißt auch der Film, die Ankunft seiner Majestät des Kaisers Wilhelm II. Filmte. Der Film ist kurz. Er ist vor der Alten Oper aufgenommen. Kaiser Wilhelm II. Kommt mit einer Kutsche an und steigt aus der Kutsche aus. Mehr ist nicht zu sehen. Leider hat sich das Personal vom Kaiser Wilhelm, da sie nicht wussten, was da passiert, direkt vor die Kamera gestellt und der Kaiser ist nicht zu sehen. Vermutlich der gleiche Operateur hat einen zweiten Film in Frankfurt gedreht. Das ist eine Aufnahme, die heißt Alter Rossmarkt und zeigt eine Straßenszene mit Pferdekutsche und Passanten.
Wie ging es dann weiter? Wo wurden die Filme gezeigt?
Es waren Schausteller, die Kino und Film in Deutschland verbreitet haben. Übrigens Schausteller, die auch in der Vorgeschichte des Films mit ihren Perspektivkästen und Guckkästen durch die Lande gezogen sind. So waren das auch Schausteller, die oftmals mit einem Zelt durch Deutschland gezogen sind und ihre erworbenen Filme gezeigt haben. Es gab in der Folge 1896, 97 keine feststehenden Kinos, sondern es waren Wanderkinos. Es waren Zelte, die aufgebaut wurden auf Jahrmärkten, in Vergnügungszentren, wo eben Filme zu sehen waren.
Und wann haben sich die ersten Kinos entwickelt?
Ganz allgemein spricht man davon, dass das Kino sesshaft wurde ab 1905, was sicherlich auch verschiedene Gründe hatte, dass aus den bisher wandernden Kinos feststehende Säle wurden. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es eine Nachfrage nach Kinovorstellungen gab und dass es eine Akzeptanz des Kinos gab. Die ersten Kinos haben sich etwa 1905, 1906 etabliert. Eines der ersten feststehenden Kinos gründete sich im März 1905 in Berlin an der Janowitzer Brücke. Es folgten weitere Kinogründungen in Hamburg, in München, Düsseldorf, aber auch in Frankfurt. In Frankfurt eröffnete das erste Kino am 3. März 1906. Es wurde gegründet von einem Hamburger Gastwirt, der Kino und Film kannte, der bereits ein Kino in Hamburg hatte und der in der Kaiserstraße das erste Frankfurter Kino eröffnete. Sein Name war August Hasselwanter und August Hasselwanter hat auch ebenfalls in der Kaiserstraße das dritte Frankfurter Kino Ende des Jahres 1906 eröffnet. Das zweite Kino wurde rund um die Konstablerwache von Julius Wiesbadener, einem Fabrikanten, eröffnet. Man sieht an diesen Standorten, die ja die besten Stadtteile Frankfurts waren, dass Kino und Film ein bürgerliches Vergnügen war. Die ersten Kinos, man kann das auch in der Folgezeit nach 1906 feststellen, die ersten Kinos eröffneten in den gutbürgerlichen Stadtteilen im Bahnhofsviertel und rund um die Konstabler. Erst ab 1910 kann man feststellen, dass es in den klassischen Arbeiterstadtteilen wie Bockenheim oder Bornheim Kinogründungen gab. Die ersten Standorte, und das ist auch für andere Großstädte leicht feststellbar, die ersten Standorte von Kinos waren die bürgerlichen Stadtteile in der Innenstadt.
Wie kamen denn die Kinos an ihre Filme?
In der Anfangszeit waren es eben Produzenten, die eher in kleineren Betrieben gearbeitet haben, wie die Brüder Lumière, die ihre Filme verkauft haben. Ab 1895 wurden also diese kurzen Filme unter einer Minute zu Programmen zusammengesetzt und sie liefen in Varietés und sonstigen Theatern am Ende eines Programms. Ab 1905, eben mit der Etablierung von feststehenden Kinos, wurden die Filme länger. Es entwickelte sich eine Filmproduktion. Das lag sicherlich auch daran, dass es eben eine Nachfrage nach dem Erlebnis Kino gab. Kino als Kunst- und Unterhaltungsform war etabliert. Die Filme wurden 1905 länger. Bis dato wurden Filme verkauft, wurden abgespielt und wurden dann letztendlich weggeworfen. Sie wurden auch oftmals getauscht. Ein Wanderkinobetrieb hatte sein Filmprogramm. Nach 2 Wochen ist er weitergezogen. Das heißt, er brauchte nur eine geringe Menge an Film, weil er die gleiche Attraktion auch in der nächsten Stadt als neue Attraktion verkaufen konnte. Mit dem festen Ort, mit dem feststehenden Kino war das aber anders. Es mussten regelmäßig neue Attraktionen kommen. Ab 1910 wurden Filme bis zu 20 Minuten lang. Sie wurden ebenfalls zu einem Programm zusammengesetzt, aber nicht wie bisher mit 10 einzelnen Filmen, sondern durchaus 1,5 Stunden bis 2 Stunden lange Programme mit 2 oder 3 längeren Titeln plus nochmal 1 oder 2 Kulturfilmen oder Naturaufnahmen. Ab 1911, 1912, die Länge steigerte sich, spricht man von langen Filmen, also Filme mit einer Länge bis zu 1000 Meter, was rund 40 bis 50 Minuten war. Filme wurden also ab 1905 beginnend verliehen. Filme sind nicht mehr mit den Wanderschaustellern durchs Land gezogen, sondern die Filme haben sich alleine bewegt. Die Filme kamen zu einem Kino, sie wurden dort in einem Programm gezeigt und danach gingen die Filme an das nächste Kino, in die nächste Stadt.
Und daraus entwickelte sich dann mit der Zeit die Industrie, wie man sie heute kennt?
Ja, wir hatten über die Etablierung eines Verleihwesens gesprochen. Wir hatten auch darüber geredet, dass sich eine Filmproduktion nach 1905 deutlich entwickelte. Die erste Filmaktiengesellschaft, die SUPAGO, die Projektionsaktiengesellschaft Union, kam aus Frankfurt. Die Aktiengesellschaft wurde in Frankfurt 1907 gegründet und ist 1911 nach Berlin übergesiedelt. Und diese Firma hatte erkannt, dass es einer Filmproduktion bedarf und hatte auch den ersten deutschen Star, Asta Nielsen, unter Vertrag. Die frühen Asta Nielsen-Filme kommen aus Frankfurt.
Und wie entwickelte sich das Kino dann bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 weiter?
Die Filme wurden länger. Es lässt sich aber kein exaktes Datum festlegen, sondern es war ein kontinuierlicher Prozess, dass Filme länger wurden, dass aus dem 3- oder 4- Nummernprogramm dann nur noch ein 2-Nummernprogramm wurde. Das hat sich sicherlich dann in die Kriegszeit hineingeschoben. Es wurden auch mehr Kinos gebaut. So gab es etwa 1913 allein in Berlin bereits 206 Kinos. Auch in Frankfurt erhöhte sich kontinuierlich die Zahl der Kinos. Man ist ins Kino gegangen und es wurden freistehende Kinobauten gebaut. In Frankfurt gab es allerdings in dieser Zeit nur ein freistehendes Kinogebäude, das Hohenzollern-Theater. In Berlin war das anders. In Berlin ist in der Zeit bis vor dem Ersten Weltkrieg, aber auch in den späteren Jahren, zu sehen, dass ein größerer Wert auf Komfort und Luxus gelegt wurde. Es gab vielleicht in dieser Zeit bis Ende der 10er, Anfang der 20er Jahre noch keine Kinopaläste mit 1.000, 2.000, 2.500 Besucherplätzen. Aber die Entwicklung, auch wenn man sich ein noch existierendes Kino, das Marmorhaus in Berlin, anschaut, die Entwicklung war auf alle Fälle da. Es wurde Wert gelegt auf Komfort und Luxus.
Das war mein Gespräch mit Thomas Worschech, dem Leiter des DFF Filmarchivs und der Gerätesammlung. Danke fürs Zuhören. Sagt uns gerne, ob euch dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund ums DFF und den Film euch interessieren.